DW Wissen.
Ich bin Tobias Oehlmeier. Hallo, herzlich willkommen. Wir wollen wissen, wie viel Gewalt steckt in uns. Wir beschreiben einen Hormondefekt, der Menschen das Sättigungsgefühl raubt. Wir sind ernüchtert. Joggen verhilft nämlich gar nicht so lange im Leben. Und wir berichten aus Liberia vom Leben mit und nach Ebola. Immer wieder diese Horrorvideos der IS-Terroristen. Da werden Menschen regelrecht abgeschlachtet, angeblich im Namen Allahs. Aber tatsächlich ist das nichts anderes als Mordlust, als Blutrünstigkeit. Töten wird offenbar ganz normal, zum Rausch, vielleicht sogar zur Sucht. Und offenbar hat das Terrornetzwerk keine Schwierigkeiten, neue Schergen zu finden. Wir haben uns gefragt, kann eigentlich aus jedem von uns so ein Unmensch werden? Und wie viel Gewaltpotenzial steckt in uns? Und was braucht es, damit das dann ausgelöst wird? Clara Walter ist dem nachgegangen.
Enthauptungen vor laufender Kamera, Terroranschläge, aber auch Jugendliche, die auf andere eintreten. Da fällt es schwer, an das Gute im Menschen zu glauben. Der Mensch ist des Menschen Wolf, heißt es, so beängstigend wie wohl auch treffend. Eine Bestie, die sich einmal entfesselt, am Blut ihrer Mitmenschen berauscht und zu immer grauenvolleren Taten fähig ist. Schon Freud sprach vom Aggressionstrieb, aber kann wirklich jeder von uns zum blutrünstigen Mörder werden? Joachim Bauer, Neurobiologe und Arzt der Universitätsklinik in Freiburg, hat sich mit dem Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt beschäftigt. Und er glaubt nicht daran, dass es zur Urnatur des Menschen gehört, Gewalt auszuüben.
Jemand anderem Brutales anzutun, davor haben alle durchschnittlichen Menschen eine große Scheu, weil wegen dem System der Spiegelneurone ist der Schmerz, den ich bei jemand anderem sehe und wahrnehme oder auch selbst erzeuge, zunächst mal immer auch mein Schmerz.
Das heißt, aufgrund der Spiegelneuronen in unserem Gehirn gibt es eine natürliche Hemmschwelle, Gewalt auszuüben. Und trotzdem kann jeder Mensch zum Mörder werden.
Also jeder von uns kann dazu gebracht werden, dass er andere Menschen tötet. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil wir stellen fest, dass in Krisengebieten ganze Schulklassen entführt werden, ganze Gruppen eines Dorfes, die Kinder mitgenommen werden und dann natürlich versterben da leider dieser Prozentsatz. Aber die, die übrig bleiben, die werden mehr oder weniger alle zu Kämpfern.
Thomas Elbert weiß, wovon er redet. Der Neuropsychologe hat selbst mit Kindersoldaten in Afrika gesprochen. Aber auch mit anderen Kriegern, mit Menschen, die immer wieder töten auf allen 5 Kontinenten. Er kennt ihre Geschichten und ihre Gräueltaten. Das Erschreckende, sie alle berichten vom Rausch des Tötens.
Wir kennen von Marathonläufern, dass die sagen, so bei 15, 18, 20 Kilometer kommt ein Punkt, da beginnt das Runner's High, also dieser fast rauschartige Zustand, den wir erklären können, weil an dem Zeitpunkt körpereigene Opiate, also fast körpereigene Rauschmittel ausgeschüttet werden. Wer nie 20 Kilometer gelaufen wird, wird dieses nie erfahren. Aber in jedem ist es natürlich angelegt, dass das passiert. Und diese Rauschzustände, die beschreiben alle Leute, die dann immer wieder solche Kampferfahrungen machen, dass das quasi ein vergnüglicher Zustand, ein berauschender Zustand ist.
Und doch fragt man sich, wenn es in unserem Gehirn eine Hemmschwelle gibt, wenn der normal gesunde Mensch nicht zum Töten geboren wurde, wie kann es dann so weit kommen? Es gibt Erklärungen. Erklärungen, die grausam sind und die zeigen, wie stark unser Gehirn von Gewalttaten um uns herum geprägt wird. Kindersoldaten scheinen systematisch traumatisiert zu werden, durch die Vergewaltigung der Mutter oder durch die Hinrichtung von Familienmitgliedern vor den eigenen Augen. Erst durch die Traumatisierung baut ihr Gehirn selbst die Hemmschwelle zu töten ab. Die sogenannte frontolimbische Schleife wird zerstört, der Teil im Gehirn, der normale Menschen vor Blutbädern zurückschrecken lässt. Untersuchungen an den Gehirnen von Psychopathen haben das gleiche Phänomen gezeigt, erklärt Joachim Bauer.
Was man findet, wenn man Psychopathen reizt, ist, dass die frontolimbische Schleife nicht mehr da ist, sondern dass sie quasi ohne großen Affekt einfach schlimmste Taten, also zum Beispiel andere dann mit dem Scanner, muss man ja Devices finden, wo man ihnen Möglichkeiten gibt, Aggression zu emittieren. Das kann man machen, dass man die dann Stromschläge austeilen lässt gegenüber einem Gegner, mit dem sie in Kontakt sind. Und wenn dieser andere sie jetzt provoziert, dann schicken die ohne jeden emotionalen Dreif da wahnsinnige Gegenschläge raus.
Welche Waffen Mörder schließlich benutzen, die Arten der Grausamkeiten, das mag in Teilen auch kulturell geprägt sein. Doch wenn Krieger sich an Gewalt berauschen, scheint es immer ähnliche Reize zu geben, die sie zu ihren Taten anstacheln. Und einige dieser Reize, so erzählt Thomas Elbert von seinen Feldstudien, scheinen doch auch etwas mit jedem von uns zu tun zu haben.
Das Opfer zu bluten zu bringen, diese Besonderheit des Blutes als Saft, diese Faszination auch, die Blut ausüben kann, einerseits als schrecklicher Reiz, aber andererseits auch als appetitiver Reiz, das uns dann dazu veranlasst hat zu sehen, wie ist es denn mit Blutgeruch? Ist das interessant, ist das anregend oder nicht? Und dann stellen wir fest, dass wir heute in der Lebensmittelindustrie Blutgeruch, um Lebensmittel frischer zu machen. Dessen sind wir uns gar nicht bewusst. Wenn sie diesen Blutgeruch riechen und nicht dazu sagen, das ist Blut, dann wissen die Leute das gar nicht. Das heißt, wir sehen hier in den ganz verschiedenen Kulturen gleiche Schlüsselreize, Hinweisreize, die Personen interessieren.
Schlummert also doch das Raubtier in uns? Die Hirnforschung sieht in den Menschen eher friedvolle Artgenossen. Aber nur, wenn schwerste Traumata oder Schäden im Gehirn uns nicht zu blutrünstigen Mordmaschinen werden lassen.
Klar, die meisten von uns müssen schon mal auf ihr Gewicht achten, vor allem wenn wir älter werden. Da wandert jede Praline direkt auf die Hüften. Aber ein bisschen Disziplin, dann geht schon wieder. Alles im normalen Rahmen. Aber ein 3-jähriger Junge, der 40 Kilogramm wiegt, also fast 25 Kilo über dem Normalgewicht, ein äußerst ungewöhnlicher Fall. Jetzt haben Ulmer Wissenschaftler des Rätsels Lösungen gefunden. Gudrun Heise berichtet.
Wann wir genug gegessen haben, wann wir satt sind, das sagt unserem Gehirn das Hormon Leptin. Es signalisiert, ob und wie voll die Fettspeicher in unserem Körper sind. Leptin reguliert das Hungergefühl und beeinflusst so indirekt auch unser Gewicht. Ist genügend Leptin im Körper vorhanden, geht es über die Blutbahn zum Gehirn, dockt dort an sogenannte Rezeptoren an und meldet: Ich bin satt. Aber genau das hat bei einem 3-jährigen Jungen nicht funktioniert. Er hat ohne Ende gegessen, wurde einfach nicht satt, schrie nahezu immer, weil er ständig hungrig war. So wurde er immer dicker und wog schließlich 40 Kilogramm, etwa 25 Kilogramm zu viel für ein Kind seines Alters. Ein Problem nicht nur für den Jungen, so die Wissenschaftlerin Pamela Fischer-Posowski.
Das wird tatsächlich schnell zum Problem und zu einer großen Belastung für die Familie. Und tatsächlich wird dann da auch der Druck von außen sehr schnell sehr groß, weil natürlich die Umgebung die Eltern ermahnt: Mensch, ihr seid nicht konsequent genug und ihr gebt ihm zu viel zu essen. Also es ist wirklich eine sehr, sehr belastende Situation für die Eltern und wir sind froh und dankbar, dass wir helfen können.
Die Wissenschaftlerin leitet an der Uniklinik Ulm eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem ungewöhnlichen Phänomen beschäftigt hat und schließlich hinter des Rätsels Lösung gekommen ist. Im Mittelpunkt der Forschungsarbeit stand schnell das Hormon Leptin. Dass Menschen, die nicht über genügend Leptin verfügen, kein Sättigungssignal erhalten und dadurch immer mehr zunehmen, das ist seit mehr als 20 Jahren bekannt. Dieser Mangel kann durch eine einfache Blutuntersuchung nachgewiesen werden. Die wurde auch bei dem fettleibigen kleinen Jungen gemacht. Das Ergebnis aber war, der Leptinspiegel war vollkommen in Ordnung, genauso wie der Leptinrezeptor, an dem das Hormon beim gesunden Menschen bindet. Das Forscherteam musste nach einer anderen Lösung suchen.
Dann war der nächste Schritt tatsächlich, entgegen aller Empfehlungen aufgrund dieses starken klinischen Phänotyps tatsächlich das Leptin-Gen zu sequenzieren. Und auf die Art und Weise konnte dann die Mutation detektiert werden.
Und diese Mutation war schuld an der Fresssucht des Jungen. Dadurch ist die Information, die der Botenstoff normalerweise transportiert, nicht angekommen. Das Hormon ist zwar im Körper, aber es ist nicht aktiv. Es signalisiert kein Sättigungsgefühl. Wir sind einer neuen Krankheit auf die Spur gekommen, ließ das Uniklinikum in Ulm stolz verlauten.
Das Besondere an unseren Ergebnissen ist, dass das Hormon hergestellt wird, aber nicht wirken kann. Und quasi mit der Entdeckung ändert sich jetzt die diagnostische Vorgehensweise bei diesem Typ der Erkrankung. Das bedeutet, man kann sich eigentlich diese Bestimmung des Leptinspiegels in der Blutbahn sparen, sondern muss gleich eine Molekulardiagnostik durchführen, um die Krankheit tatsächlich sicher diagnostizieren zu können.
Wie viele Menschen unter dieser Erkrankung in Deutschland leiden, ist nicht bekannt. Aber es sind bereits ähnliche Fälle aufgetaucht. Der junge Patient erhält jetzt ein künstlich hergestelltes Hormon, das ihm von außen zugeführt wird. Für diese Therapie mussten eine Ethikkommission und die Eltern des Kindes aber erst ihre Erlaubnis geben. Ihr Ja zur Behandlung war offenbar die richtige Entscheidung, denn sie hat geholfen. Das ehemals fettleibige Kind hat unmittelbar nach Beginn der Therapie etliches an Gewicht verloren. Für den einstmals adipösen, also fettleibigen Jungen und seine Eltern sind das Forschungsergebnis und die entsprechende Behandlung der Weg in ein normales Leben. Und für die Wissenschaftlerin Pamela Fischer-Posowski eine neue Erfahrung.
Für mich ist das jetzt eine unglaublich belohnende Erfahrung, weil die Forschung ist ja oft langwierig und man geht durch lange, lange Durststrecken. Und das ist jetzt mal ein Moment, wo man da tatsächlich für durcharbeitete Nächte belohnt wird, weil tatsächlich durch die Arbeit, die wir hier in der Forschung leisten, ein Patient jetzt behandelt werden kann und tatsächlich auch gesunden kann durch die Therapie.
In so manchem von uns mag jetzt eine kleine Welt zusammenbrechen, denn bisher dachten wir ja alle, dass Langstreckenlauf gesund sei, dass er uns hilft, alt zu werden. Das Bild vom gesunden Asketen. Aber dieses Bild, es hängt schief. Zumindest kann man das mit der Joggerei nicht auf die Formel zusammenfassen. Viel hilft viel. Im Gegenteil, wer es übertreibt, der wird nicht nur ganz schnell alt aussehen, sondern auch nicht alt werden. Lisa Doom über eine skandinavische Langzeitstudie zu diesem Thema.
Auch wenn seinen Namen heute niemand mehr kennt, der Grieche Pheidippides ist weltberühmt. Der Legende nach rannte der junge Mann vor 2500 Jahren von Marathon nach Athen. Und das nicht nur zum Spaß. Er verkündete den Sieg über die Perser. Als er seine Botschaft am Ende der rund 40 Kilometer langen Strecke überbracht hatte, brach der Grieche vor Erschöpfung tot zusammen. Ob sich die Geschichte tatsächlich so zugetragen hat, das kann heute niemand mehr belegen. Doch die Überlieferung hat einen brandaktuellen Bezug, wenn man einer jetzt veröffentlichten Studie der Universität Kopenhagen glaubt. Sie besagt, dass Joggen schädlich sein kann oder jedenfalls keinen positiven Effekt hat, wenn man es exzessiv betreibt. Über 5000 Jogger und unsportliche Nichtjogger nahmen an der 12-jährigen Untersuchung teil. Alle Teilnehmer waren zu Beginn der Studie gesund. Jetzt zogen die Forscher Bilanz. Die Sterblichkeitsrate unter den exzessiven Joggern ist fast genauso hoch wie bei den Nichtjoggern. Die niedrigste Sterblichkeitsrate hatten die Jogger, die nicht mehr als 2,5 Stunden pro Woche trainierten. Der Sportmediziner Bernd Wolfert von der Humboldt-Universität Berlin bestätigt diese Ergebnisse.
Wir sagen ja eigentlich so 3 bis 4 Stunden zusätzliche körperliche Aktivität pro Woche wäre empfehlenswert. Aber damit ist natürlich keine rein intensive Belastung, wie das Joggen darstellt, gedacht, sondern das ist so eine gemischte Vorgabe, die Ausdauer- und Krafttraining mit beinhalten sollte. Und da sagen wir so etwa 2 Drittel Ausdauertraining, 1 Drittel Krafttraining oder allgemeines Koordinationstraining sollte da mit drin sein. Und wenn man mal so 2 Drittel von 3 bis 4 Stunden hernimmt, dann liegt man tatsächlich in dem Bereich so 2, 2,5 Stunden.
Durch ein zu intensives Training kann vor allem das Herz-Kreislauf-System überlastet werden. Das führt im schlimmsten Fall zu einer Entzündung des Herzmuskels. Wenn sie unerkannt bleibt, kann sie tödlich enden. Ob das aber der Grund für die unerwartet hohe Sterblichkeitsrate unter den exzessiven Joggern ist, kann Wolfert nicht zweifelsfrei bestätigen. Die Ursachenforschung müsse in diesem Bereich noch weiter vorangetrieben werden. Gerade für ältere Sportler sei es deshalb wichtig, sich beim Sport nicht zu übernehmen. Bereits ab einem Alter von 35 Jahren empfiehlt die Sportmedizinische Vereinigung Sporteinsteigern, vorab eine sportmedizinische Untersuchung durchführen zu lassen. Aber auch wer schon mit dem Training begonnen hat, sollte nicht zögern, einen Arzt zu konsultieren. So kann der Sportler sicherstellen, dass er nicht zu viel trainiert.
wenn es da zu einem Problem kommt, ist es sicherlich sinnvoll, einen Sportmediziner aufzusuchen, der halt in der Lage ist, zum einen mal die aktuelle Leistungsfähigkeit zu quantifizieren und der auf der Basis dann schon auch eine sehr konkrete Vorgabe machen kann, was Belastungen sind, die vernünftig sind und welche Belastungen zu einer Überbelastung führen könnten.
Als Sport für Einsteiger empfiehlt Wohlfahrt das Joggen übrigens nicht. Besser geeignet seien da moderate Belastungen wie Nordic Walking oder Fahrradfahren. Dieser Rat zur gemäßigteren Gangart hätte wohl auch das Leben Pheidippides retten können. Alle Laufbegeisterten sollten dem Griechen für seinen Einsatz dankbar sein. Ohne ihn gäbe es immerhin keinen Marathon.
Und jetzt die Wissenschaftsnachrichten.
Lungenkrebs bei Frauen ist im Vormarsch. Er hat den Brustkrebs als häufigste Todesursache unter den Tumoren abgelöst. Das haben Wissenschaftler anlässlich des Weltkrebstags am 4. Februar berichtet. In den Industrieländern sind demnach 2012 rund 210 Frauen an Lungenkrebs gestorben. In weniger entwickelten Ländern ist weiter Brustkrebs das Tumorleiden mit der höchsten Mortalität bei Frauen. Bei Männern steht sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern Lungenkrebs an der Spitze der Statistik. Als Hauptursache für bösartige Lungentumore gilt das Rauchen. Der Report ist von der American Cancer Society und der International Agency for Research on Cancer herausgegeben worden. Dem Bericht zufolge sind 2012 weltweit schätzungsweise 8,2 Millionen Menschen an Krebs gestorben. Großbritannien erlaubt künftig als einziges Land weltweit das sogenannte Drei-Eltern-Baby. Bei der vom Parlament mit großer Mehrheit genehmigten Methode wird bei einer befruchteten Eizelle eines Elternpaares die mitochondriale Erbsubstanz der Frau durch die einer anderen weiblichen Eizelle ersetzt. So soll erreicht werden, dass Gendefekte, die schwere Erbkrankheiten verursachen oder eine Geburt unmöglich machen können, nicht weitergegeben werden. Die Erlaubnis des Parlaments beschränkt sich auf Eltern, bei denen der Gendefekt nachgewiesen wurde. Das sind nur wenige Dutzend Paare in Großbritannien. Befürworter der Methode machten deutlich, die Mitochondrien als Kraftwerke in der menschlichen Erbsubstanz enthielten keine charakterbildenden Erbinformationen. Gegner führen ethische Bedenken an. Ärzte seien so in der Lage, Designerbabys zu kreieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in Berlin ein Hochsicherheitslabor eröffnet. Am Robert-Koch-Institut sollen gefährliche Erreger wie Ebola oder Lassa-Viren erforscht werden. Kostenpunkt für die neue Einrichtung der Sicherheitsstufe 4 rund 170 Millionen Euro. Bauzeit 4,5 Jahre. Bevor das Labor allerdings seine eigentliche Arbeit aufnimmt, werden noch Jahre vergehen. Erst muss es eine aufwendige technische Testphase durchlaufen. Ähnliche Labore gibt es in Deutschland bereits in Hamburg und Marburg.
Ebola-Viren sollen also künftig auch in Berlin untersucht werden, denn die Seuche, sie wird immer wieder ausbrechen, auch wenn sie in Westafrika offenbar gerade abklingt. Aber die Epidemie ist noch längst nicht vorbei. Alexander Göbel hat uns diese Reportage aus Liberia geschickt.
Bye bye Ebola, rufen die Menschen in Liberias Hauptstadt Monrovia. Eine Art Karnevalsumzug mit Musikkapellen und Tanzgruppen führt durch die engen Straßen. Tausende feiern, als hätten sie das tödliche Virus schon besiegt. Tatsächlich hat es in den vergangenen Tagen keine neuen Ebola-Fälle in Monrovia gegeben. Insgesamt ist die Rede von deutlich weniger Neuinfektionen im Land. Zum Jubeln sei es aber viel zu früh, findet Amos Jesse. Von den Ebola-Afterpartys, die schon in manchen Kneipen veranstaltet werden, hält er gar nichts.
We should not be misled. Ebola is not yet over.
Wir sollten uns nicht täuschen. Ebola ist noch nicht vorbei. Ebola ist in Liberia.
Ebola is in Liberia.
Das musste auch Liberias Regierung einsehen. Eigentlich sollten die Schulen des Landes ab sofort wieder öffnen. Nun wurde der Termin kurzfristig um 14 Tage verschoben. Offizielle Begründung, es müsse erst noch Desinfektionsmaterial in allen Schulen verteilt werden. In Wahrheit aber dürfte das Bildungsministerium Angst haben, vermutet Amos Jesse, Angst vor Ebola.
You can restrict the movement of adults.
Man kann die Bewegung von Erwachsenen kontrollieren, aber nicht die von Kindern. Wenn die Schulen nicht vorbereitet sind, dann könnten sich Kinder bei ihren Mitschülern anstecken. Die Kinder tragen die Krankheit nach Hause zu ihren Eltern und das ganze Drama geht wieder von vorne los.
And we might go back to where we came from.
Amos Jesse weiß, wovon er spricht. Wie durch ein Wunder hat er Ebola überlebt. Bis heute kann er sich nicht erklären, wie er sich jemals anstecken konnte. Alle Vorsichtsmaßnahmen hatte er befolgt, keine Hände mehr geschüttelt, sich von Kranken ferngehalten. Umso größer war der Schock. Ebola, sagt er, sei die Hölle auf Erden gewesen.
I and many other Ebola patients went through hell on earth.
Heute würde Amos Jesse gerne anderen Mut machen, dass man Ebola überleben kann. Aber die Menschen meiden ihn.
Life after Ebola is worse than Ebola virus.
Das Leben nach Ebola ist schlimmer als die Krankheit. Alles, was ich besaß, haben die Behörden zerstört, weil es ja kontaminiert sein könnte. Aber vernichtend ist, wie wir als Überlebende ausgegrenzt werden. Von unseren Gemeinden, von Arbeitskollegen. Wir werden behandelt wie Außerirdische, die nicht existieren. Wir gelten als verhext. Das Leben nach Ebola ist die größte Herausforderung, die man sich vorstellen kann. Eine einzige Qual ist dieses Leben auch für Brian Lomax. Der 26-Jährige wurde von seiner eigenen Familie verstoßen. Ich bin hier in diesem Viertel geboren. Da hinten steht unser Haus. Aber mein Vater hat mir verboten, es jemals wieder zu betreten. Er will mich nicht mehr sehen. Er sagt, ich würde das Virus mitbringen und den Rest der Familie anstecken. Dabei hatte Brian nie Ebola, nicht einmal Fieber. Aber niemand will etwas mit ihm zu tun haben. Brian hat Ebola-Tote eingeäschert. Im Krematorium von Margibi County, im Osten von Monrovia. Wegen der hohen Infektionsgefahr bei traditionellen Bestattungen hatte Präsidentin Johnson Sirleaf im vergangenen August angeordnet, alle Leichen zu verbrennen. Niemand wollte diese Arbeit machen. Brian Lomax machte sie, um seinem Land zu helfen. Manchmal waren es mehr als 100 Leichen auf einmal. Auf seine Bezahlung wartet er bis heute vergeblich. Es ist bitter. Wir haben hier unser Leben riskiert. Aber nach allem, was wir getan haben, werden wir nicht einmal bezahlt. Die letzten Wochen habe ich hier niemanden mehr gesehen. Ohne Geld und ohne richtiges Zuhause lebt Brian auf dem Gelände des Krematoriums. Mittlerweile ist es geschlossen. Die Behörden lassen es verfallen. Nachts legt Brian seine Matratze zum Schlafen über die großen Regentonnen aus Blech. Darin sind die Knochen der verbrannten Ebola-Toten gesammelt. Urnen für eine anständige Beerdigung haben die Angehörigen nie bekommen, obwohl die Regierung sie versprochen hatte. Brian hat die Tonnen nach Monaten und Tagen beschriftet. So können die Menschen vielleicht wenigstens rekonstruieren, in welcher Tonne sich die Überreste eines Familienmitglieds befinden, möglicherweise. Viele Menschen werden sich nie von ihren Toten verabschieden können, sagt Brian. Hunderte Leichen musste er nach dem Verbrennen einfach in einem Massengrab verscharren. Es gab nicht genug Regentonnen. Es fehle einfach an allem, sagt Mark Goldring von der Hilfsorganisation Oxfam. Ebola schlage gerade zum zweiten Mal zu. Die Volkswirtschaften, vor allem von Liberia und Sierra Leone, sind wegen der Ebola-Krise stark geschrumpft. Die Wachstumsraten, die durchaus ermutigend waren, hat das Virus sozusagen längst aufgefressen. Die Leute brauchen Geld, die Kinder müssen in die Schule. Die Preise für Lebensmittel sind stark gestiegen. Und wir glauben, dass weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung hier deutlich weniger zu essen hat. Die Region brauche dringend einen Marshallplan, sagt Goldring, um wenigstens die sichtbarsten Folgen der Ebola-Epidemie zu bekämpfen. Dann erst hätten die Menschen Kraft für den nächsten langen Kampf gegen das Ebola-Trauma.
Alexander Göbel war in Liberia. Mehr Wissenschafts- und Gesundheitsthemen finden Sie auf dw.de/wissenschaft. Schauen Sie mal rein. Ich bin Tobias Oehlmeier. Tschüss, bis zum nächsten Mal.